Wir haben auch mit den Tücken zu kämpfen. Unsere Organistin ist ausgefallen und die Vertreterin war auch durch Krankenhausaufenthalt ausgefallen. Da sagte ich, dann machen wir was Schönes draus. Ich denke immer wieder, manche Leute haben auch für die Orgel nichts übrig und mehr fürs Klavier. Jetzt singen wir einfach mal mit dem Klavier und statt des Orgelvorspiels singen wir ein Lied und das passt herrlich in unsere Epiphanias-Zeit. Jesu Name nie verklinget. Nehmen Sie einmal das rote Büchlein. Wir singen nachher den Choral, damit niemand in seiner angestammten württembergischen Ordnung gestört ist. Aber als Vorspiel singen wir 124. Das schöne Lied, das aus Norwegen zu uns kam und um die Welt ging, dass der Name Jesu erstrahlen soll in jedes Land, in jedes Volk hinein. 124. Das ist das Thema der Epiphanias-Zeit, der Erscheinungsfestzeit. Das Licht leuchtet, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wenn wir das Lied im Gesangbuch Nummer 50 nun singen, da wird das Thema vom Licht noch einmal aufgenommen in einer ganz interessanten Formulierung. Und die müssen Sie sich merken, das ist eine ganz spezielle Formulierung, ich weiß gar nicht, ob sie auf Martin Luther zurückgeht. Und das ist im Grunde ein Schlüsselbegriff des Glaubens. Wir brauchen eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung durch den Geist Gottes. Ohne diese Erleuchtung sind wir blind. Und Sie wissen das in der Auslegung Luthers zum dritten Glaubensartikel vom Heiligen Geist. Das heißt, dass der Geist Gottes mich mit seinen Gaben erleuchtet. Und dann verstehen Sie, dass man aus Zweifeln und aus Unklarheit und Unverständnis nur herauskommen kann durch das Wunder des Heiligen Geistes, der uns erleuchtet. Vom Lied 50 singen wir jetzt die Verse, alle sechs Verse. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Aber wir stecken so oft in der Finsternis. Nicht nur, wenn wir im Radio die Nachrichten hören und wir etwas spüren, wie eine Welt nicht mehr ihren Weg kennt und wie so furchtbare Dinge geschehen, sondern doch auch bei uns im eigenen Leben, im eigenen Herzen. Du kennst auch die Finsternis, wenn dein Wort uns nicht mehr anspricht. Und du kannst uns verstehen, auch wenn die Zweifel und auch der Unglauben und die Versuchungen uns immer wieder in den Bann nehmen. Darum bitten wir dich, erleuchte du uns und nimm du uns die Verblendung weg. Auch heute, dass wir dein Wort hören können und mach du das Wunder an uns wahr, dass wir Menschen werden, in denen der helle Schatz deines Evangeliums zum Leuchten kommt. Wir können das nicht verstehen, aber du kannst das machen, dass durch unser Leben ein Licht zu denen kommt, die im Finstern sind, zu den Kranken und Müden und Trauernden. Herr, setze unsere Gemeinde auch zu solch einem Licht. Da brauchen wir deine erneuernde, reinigende Kraft. Herr, du musst das Alte wegnehmen und du musst selbst in uns tätig und wirksam sein. Wir bitten dich heute Morgen, dass du dies Wunder an uns tust, dass wir Kinder deines Lichtes werden. Und wir wollen dir jetzt in der Stille so viel sagen, was an Dunkelheit und Finsternis uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Herr, mach es hell in unseren Herzen. Amen. Und nun lese ich aus der Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9. Ich habe heute ein Thema gewählt, das aus der Missionsgeschichte kommt. Wo Gott Großes tut in unseren Tagen heute, da gibt es immer enormen Widerstand, weil unser Herr das gerne tut, wo die Widerstände am größten sind. Das können Sie auch in Ihrem Leben erfahren. Wo die Widerstände am größten sind, richtet er seine Siege auf. So war es auch in der Stadt Saloniki, Thessalonich heißt sie in der Apostelgeschichte. Und dort wird erzählt, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich sprach, er euch verkündige, der Christus ist. Wir freuen uns ja, dass in unserem Gemeindehaus einmal im Monat sich eine Versammlung von Juden trifft, die die Bibel stundenlang miteinander lesen. Großer und kleiner Saal, voll. Juden aus Russland, die in der Bibel wissen wollen, wer der Christus ist. Das ist die Kernfrage, die Messiasfrage. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht, da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese sind, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch jetzt hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Das war eigentlich ein Ehrentitel für den Paulus. Der schwache, von der Krankheit gezeichnete Mann, ein Mann, der den ganzen Erdkreis erregt. Aber das Evangelium erregt Menschen. Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Evangelium oder Verkündigung oder Predigt oder Bibelarbeit langweilig ist. Das kann es überhaupt nie sein. Das ist ein Verbrechen. Das Evangelium erregt Menschen und geht in die Tiefe unseres Herzens. Ob es Ja oder Nein weckt, ist ganz gleich. Und jetzt sagen diese Leute, und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten, und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein mutiges Jesusbekenntnis auch durch Ihr Leben ablegen können. Ich will nun vorschlagen, dass wir aus dem roten Heft noch einmal ein Lied singen. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. 126, die vier Verse. Keiner wird zu Schanden. Matthias Kümmel, das war schon so schön, dass man gar nichts mehr hinzufügen wollte. Die Lieder haben doch eine große Aussage auch immer wieder. Und ich hoffe, dass Sie Lieder zu Hause singen und bei der Arbeit und beim Autofahren und beim Wandern und wo überall, weil wir brauchen das zur Stärkung unseres Glaubens. Ich habe für Sie heute einen Abschnitt ausgewählt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 12. bis 19, vom Ausharren in der Verfolgung. Wenn in der Epiphanias-Zeit immer wieder so viel vom Licht die Rede ist und wir hören oder sogar noch im Planetarium verfolgen können, wie Gott wirklich durch die Sternekonstellation diese Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt hat, da fragen wir natürlich manchmal, warum gibt uns Gott nicht solche Lichterscheinungen? Ich will jetzt nicht drüber spekulieren, ob das Gott vielleicht doch mal in einem Sonderfall auch hier und da bei uns machen kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Normalfall. Und wenn wir vom hellen Licht reden, dann müssen wir wissen, dass Gott dieses Licht heute zeigt in der Kreuzesgestalt seiner Gemeinde. Im Leiden seiner Gemeinde, in der verfolgten und getretenen Gemeinde, der schwachen Gemeinde. Übrigens, wie häufig auch an unseren schwerkranken Leidenden, die oft uns so viel von der Herrlichkeit Jesu sagen können, gerade auf diesem schweren Leidensweg. Vers 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Das ist schon komisch. Ich sage ja, langweilig ist die Bibel nie. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Und jetzt kommt die Begründung, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Sehr merkwürdig. Wenn Gott anfängt zu richten und das Böse zu strafen, macht er das nicht bei den ganz bösen Menschen und bei den ganz gottlosen Menschen, sondern fängt er immer bei den kirchlichen Gruppen an und bei denen, die Gott dienen. Und da kann Gott uns schwer züchtigen. Und es ist immer gut, dass man dieses Grundgesetz begreift und versteht. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Es gibt ja goldene Worte, die gehen uns wirklich ein, weil wir auch sagen, die treffen den Nagel auf den Kopf und man glaubt es kaum, sie stehen nicht mal in der Bibel drin, aber die kann man immer wieder hören und dazu gehört dieses Wort, die Christen müssen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Paul Deidenbeck hat ja immer so originell gesagt, manche Christen, die sehen aus, wie wenn sie vom Finanzamt kommen. Und da spürt man gar nichts von der Freude. Und man sollte doch hüpfen wie die Mastkälber in der ausgelassenen Fröhlichkeit dessen, was man empfängt. Aber dieses Wort ist eben ein falsches Wort. Denn es stammt von einem, der ganz bewusst nichts von Jesus wissen wollte, der ein Hasser Gottes war, von Friedrich Nietzsche. Und Friedrich Nietzsche hat nichts verstanden vom Christenleben. Und wenn Sie sich nachher umblicken, da kann es hier unter uns in der Versammlung, da sagen Sie, da sieht man es manchen wirklich am Gesicht an, dass sie durch schwere Not hindurchgehen und dass sie Leiden tragen müssen. Da sind Leute unter uns, die haben gearbeitet wie ein Pferd und nachher war alles umsonst. Und andere, die sagen, bin in meinem Leben so oft enttäuscht worden, ich habe gar keinen Mut mehr. Gläubige Christen. Und darum sehen Christen nicht immer so heiter aus und so gelassen, sondern oft haben sie auch in ihrem Gesicht das geschrieben, dass sie durch viel Not und Leiden gehen. Petrus hat ja diesen Brief geschrieben. Immer gut, man denkt dran. Was war der Petrus? Wir wissen es doch aus dem Neuen Testament. Einer, der die ganze Nacht gearbeitet hat und nichts gefangen. Ein Mann, der Enttäuschungen im Leben erlebt hat. Und er spricht zu jungen Christen. Und diese jungen Christen möchte er zurüsten und er möchte sie vorbereiten und sagt, passt auf, dass ihr nicht Enttäuschungen in eurem Leben erfahrt, da gibt es Dinge, die sind wirklich so, dass man enttäuscht sein kann. Denkt daran, dass das Leiden mit dazugehört. Er zeigt in diesem ersten Petrusbrief diesen jungen, zum Glauben gekommenen Menschen natürlich auch die Freude des Christenglaubens, die Macht der Auferstehung Jesu und was uns da alles geschenkt ist. Aber dann, vergesst das nicht, die Sitte in der Gemeinschaft Jesu, die Hausordnung,
Wir wissen, was die Hausordnung ist. Die Hausordnung ist Leiden. So wie eine Braut ein herrliches Hochzeitskleid anzieht am Hochzeitstag, so tragen Christen das Leiden, haben früher die Lehrer des Glaubens in den vorigen Jahrhunderten uns gelehrt. Und darüber müssen wir heute mal was machen und drüber nachdenken. Ich habe aus diesem Abschnitt heute 5 Dinge ausgewählt. Sehen Sie, letztes Mal war es 7, jetzt sind wir 5, wir kommen wieder auf 3. Ganz unbesorgt können Sie, aber das ist behalten. Das erste, lasst euch doch nicht befremden. Ja, Petrus hat Angst, dass das diese jungen Christen doch ein wenig strapaziert, dass sie meinen, ja wie? Ist Jesus von uns gewichen? Oder hat Jesus keine Kraft mehr? In unseren Tagen spielt das wieder eine ganz große Rolle, inwieweit wir im Glauben auch die Wunder herbeizwingen dürfen. Und ich kann immer wieder nur Sie bitten, diese biblischen Linien nachzuzeichnen. Unser Herr kann große und gewaltige Dinge tun, über Bitten und Verstehen. Und im Erscheinungsfest sagten wir, selbst bei unseren Gebeten, schneller als das Fax ist die Antwort da. Das ist so herrlich bei unserem Gott, wie er uns beschämt, wo wir gar nicht dran gedacht haben, und löst uns und bringt uns heraus aus dem ganzen Elend und aus den ganzen Schwierigkeiten. Das ist doch so wunderbar, wie er das macht. Und auf der anderen Seite sagt Petrus, sei doch nicht überrascht, lasst euch nicht befremden, lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn es anders läuft bei euch. Da sitzen jetzt viele unter uns, die sagen, ich habe oft gebetet und nichts habe ich erfahren. Und sie sind nicht unter einer Pechsträhne und sie sind auch nicht irgendwie unter dem Bann Gottes und sie sind auch nicht von heimlichen, okkulten Mächten belastet, sondern das kann Jesu Weg mit seinen Leuten sein, die er besonders lieb hat. Wir hatten bei uns neulich einen Gast aus Asien, einen ganz bedeutenden Evangelisten. Ich weiß, dass er sogar bei der Militärregierung unter den Ministern Freunde hat. Er hat eine große Anerkennung im Land und erzählte uns, wie auch bei Ihnen in Asien, ich will den Namen nicht einmal des Landes sagen, weil es auch schwierig sein kann, wie dort sogar Sie unter Moslems ungeheuer viele Bekehrungen haben. Und dann frage ich ihn und sage, ja, habt ihr denn auch schon Widerstand erlebt? Und dann sagt er, 3-mal war ich von radikalen Fundamentalisten entführt, Geiselnahme, und wochenlang verschleppt. Und niemand wusste, ob ich noch mal mit dem Leben davon komme. 6-mal war ich monatelang unschuldig in Haft. Und dann setzt er gleich hinzu, aber bitte, sag nichts drüber. Das ist doch normal, wenn wir Christen in der Welt leben. Sehen Sie, das ist jetzt plötzlich der Normalzustand für viele Menschen. In Asien ist es für viele so, im Buddhismus, im Hinduismus, im Islam, dass sie nur so überhaupt ihr Christsein leben können, als Fremdkörper in ihrer Gesellschaft. Sie werden gehasst, sie werden angegriffen, ihnen wird der Freiheitsraum beschnitten. Wir reagieren dann immer wieder so, als ob wir jetzt irgendetwas Politisches machen müssten, vielleicht Briefe schreiben oder Demonstrationen machen. Nein, das ist gar nicht der biblische Weg. Wenn im Neuen Testament uns berichtet wird, wie die urchristliche Gemeinde unter diesen Verfolgungsdruck kam, dann haben sie nie Beschwerdebriefe geschrieben, haben sie nie Demos organisiert. Sie haben nie geschimpft auf die schlimmen politischen Verhältnisse. Sie haben die Menschenrechte eingeklagt. Hätten sie alles tun können. Was haben sie denn getan? Apostelgeschichte 4 steht es da, als sogar der Apostel Petrus in Haft war, die wichtige Säule des Jüngerkreises. Da haben sie nicht mal gebetet, dass der Herr die Türen aufmacht. Es war gar nicht wichtig, ob die jetzt Freiheit kriegen, sondern gib du deinen Knechten mit Freimut zu reden, dein Wort. Dass jetzt da drin, in diesem Gefängnis, das Evangelium zu den Gefangenen erschallt. So wie es unsere Margarete Roth erzählt hat, als sie in Zaire, weil sie kein Visum hatte, in Haft kam, sagte, das war herrlich. Was habe ich in dieser Nacht in Zaire, in Kinshasa, Gespräche führen können mit den Ärmsten und Menschen mit der dunkelsten Vergangenheit. Das ist Christenart. Nicht klagen über die Dinge, die da ablaufen, sondern wenn das so geschieht, dann hat das Gott in seiner Regie. Und ich darf das wissen, es widerfährt mir nichts Seltsames, nichts Außergewöhnliches. So schreibt hier Petrus, lasst euch nicht befremden. Und Sie selber erfahren doch auch in Ihrer Umgebung, oft in Ihrer Familie, oft in Ihrem Bekanntenkreis, Widerstände. Nur einmal wird uns das erzählt im Neuen Testament, als Jesus in Caesarea Philippi ankündigt und sagt, ich muss nun den Weg des Leidens gehen, des Menschensohn muss leiden. Jesus kleidet es in diese Form ein, dass er von diesem wiederkommenden Jesus, dass er der Menschensohn redet, der muss jetzt leiden. Und da sagt der Petrus, das darf nicht passieren, das widerfahre dir nur nicht. Und wissen Sie, was Jesus ihm sagt? Satan, wer so denkt, denkt satanisch. Und das ist unter uns so verbreitet heute in der Zeit des Materialismus bei uns Christen, dass wir immer sofort alles fühlen und sehen und spüren müssen. Sie müssen die Gefahr kennen. Nicht, dass ich gegen die Wundermacht Jesu bin. Aber wer dem Leiden wehrt und nicht mehr weiß, dass im Leiden oft Gott seine größten Segenshandlungen einpackt, der handelt satanisch. Das Zweite, Leiden ist ganz normal. Wir gehen einfach hier den Text hindurch. Nicht, dass ihr meint, es widerführe euch etwas Seltsames. Ja, ich kann immer nur die schöne Geschichte erzählen, als wir hier ganz frisch waren in Hofacker und mit einem Bibelkreislein in unserer Wohnung begannen. Da war ja einer ganz aktiv aus unserem Bibelkreis und hat da, ich will den Namen der Schule gar nicht sagen, da hier in der Nähe, ein großes Plakat hingemacht und zum Schülerbibelkreis eingeladen an seinem schwarzen Brett. Und als er eines Morgens in die Schule kommt, da steht eine große Traube von Leuten um dieses schwarze Brett da herum. Und er guckt da an den Kasten, wo, das waren die Wartner, die schon alle, bis er kommt. Und dann geht das höhnische Gelächter los und da haben irgendeiner so ein Piet-Kong-Spiel gemacht. Der arme junge Kerl wusste ja nicht mal, was Pietismus ist. Darüber predige ich normalerweise auch nicht. Und den haben die also gleich da veräppelt und bloß weil er einen Bibelkreis hatte. So ist eben die Welt. Und wie er da kam am Abend, als noch er da drüben in der Doppelstraße 14 mein Zimmer, ich sehe noch, wie er da stand. Und ich habe auf einmal gespürt, dass ein junger Mann, stand er groß da und sagt, ist alles nicht schlimm. Ich möchte bloß die Erlaubnis haben, dass ich mich räche. Ich weiß, wer es macht. Einmal zuschlagen und dann kommt das nie mehr vor in der Schule. Und da haben wir so lange gebraucht, bis wir mit ihm das durchexerziert haben, dass man in der Nachfolge Jesu die Art eines Lammes braucht. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und jetzt gerade nicht. Und jetzt für die Verfolger beten. Und wie Jesus das war, als sie ihn hünden am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, dass man das lernen kann. Und dass man das lernen muss. Uns kommt das eben seltsam vor. Dann vielleicht für die jungen Christen, die noch ganz in der Freude sind und wissen, wir haben doch einen mächtigen König Jesus, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört. Und dann muss man alles zurückstecken. Es ist etwas Fremdes, was uns widerfährt. Nein, wir sollen nicht denken, es ist fremd. Wir sollten unruhig werden, wenn es um uns keine bösen Gerüchte gibt. Neulich kam eine junge Referendarin vom Gericht zu uns in den Jugendbibelkreis. Und ich sagte, wie haben Sie uns denn gefunden? Da sagt sie, in Stuttgart wird so schlechtes über Hofacker gesprochen, da habe ich gewusst, wo ich hingehöre. Prima, das hat mir gefallen. Also denkt doch nicht, da widerfähre euch etwas Seltsames. Da widerführe euch etwas Seltsames. Das ist doch nichts Fremdes, das ist doch normal. Das ist doch normal. Noch einmal Apostelgeschichte 5 aus einer anderen Verfolgungssituation, als wieder Apostel in Haft waren. Und da hat man eine ganz grausame Methode angewandt. Die ist immer natürlich die sicherste Methode. Auf jeden Fall lassen wir sie mal durchpeitschen. Das war so früher die Methode. Dann wissen sie wenigstens, wenn sie mal was anstellen, was sie dann erst kriegen. Auch wenn sie unschuldig sind. Man wusste nicht richtig, ob man sie verurteilen kann. Und dann hat man sie unschuldig geprügelt. Bloß wegen ihres Jesusbekenntnisses. Und dann heißt es, sie gingen fröhlich von des Rates angesichts, vom Hohen Rat, fröhlich, dass sie gewürdigt waren für Jesus Schmach.
zu leiden. Und sie hörten nicht auf, täglich im Tempel und in den Häusern das Evangelium weiterzusagen. Das ist Christenart. Und so geschieht heute Mission in aller Welt. Jesus ist ein Fremdkörper und die Welt kann das nicht ertragen und das, was schlimm ist, die Langeweile. Aber das Evangelium ist so aufregend, das darf nie sein. Wenn Sie von Jesus reden, dann wird das so oder so immer eine Reaktion haben und wir haben alles falsch gemacht. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Oder in Jesus Wort, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ein dritter Punkt. Das ist ein nötiger Test. Die Hitze, die uns da widerfährt, die ist nötig. Das ist eine Versuchung. Ja, warum lässt denn Gott solche Sachen zu? Das ist ein Test, sagen wir. Wie wir den Materialtest kennen, unser Glaube muss durch die Prüfung durch, ob er bewährt ist oder ob er nicht bewährt ist. Es gibt eben häufig einen solchen Glauben, dass einer nur deshalb Christ wurde, weil er kein Zahnweh mehr haben will oder weil Gott ihm geholfen hat und der Schnupfen ging weg. Wirklich. Ich freue mich ja, wenn Sie da Erfahrungen mit Jesus machen. Das kann Jesus wunderbar tun. Aber das kann nicht unser Glaube sein und die Reife unseres Glaubens. Wir wollen an Jesus auch festhalten, wenn wir nichts mehr fühlen, nichts mehr sehen und nichts mehr erfassen können. Und jetzt wollte ich Ihnen einfach erzählen, ich habe in den letzten Wochen gelesen von diesen Pionieren der Weltmission. Und wo das Werk der Weltmission überhaupt von Gott später benutzt wurde, um eine große Ernte einzubringen, da hat Gott zuerst die Leute sehr hart leiden lassen. Da war in den USA vor 100 Jahren ein Mann namens Peter Scott. Sein Bruder war in der Mission im Kongo und er dachte, dem helfe ich mit 23 Jahren. Und das war ja früher ein Abenteuer, bis man da mit dem Schiff hinüberfuhr und kommt er an den Kongo. Ein paar Wochen konnte er seinem Bruder helfen. Und dann starb sein Bruder am Fieber. Im Friedhof des weißen Mannes, so nannte man damals Afrika. Und da steht so ein junger 23-Jähriger da und nimmt die Bretter und zimmert den Sarg und gräbt das Grab und legt seinen Bruder hinein. Und dann fährt er zurück nach England und ist so fertig, seelisch, körperlich, natürlich auch von den vielen Krankheiten gezeichnet, dass er gar nicht mehr weiß, wie er weitermachen soll. Und geht in die Westminster Abbey und läuft da entlang und kommt an das Grab von Livingstone. Da stehen viele Menschen und er liest die Inschrift, die dort steht. Und dort heißt es auf dem Grabstein, das Jesuswort aus Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, die will ich auch noch herbringen, herführen. Und das fährt diesem Peter Scott so ins Herz, dass er ungeachtet der Leute da rumstehen, so komisch, nicht? Er kniet er nieder und sagt, Herr, tot oder lebendig, du sollst mich haben. Mein Leben gebe ich ihm. Und dann sucht er in den USA andere Leute und dann sind sie ein Team von 8. Und sie brechen auf nach Ostafrika, da wo vorher schon dieser Ludwig Krapf gewirkt hat und in der Zwischenzeit andere der anglikanischen Mission tätig waren. Er sagte, wir gehen gleich ins Landesinnere. Und er lief und lief, was er laufen konnte mit seiner Jugendkraft. 4000 Kilometer im Jahr sind so täglich 20, 25 Kilometer. Und das bei diesen Temperaturen und das bei den Krankheiten und lief und lief. Nach 16 Monaten war er tot. Das ist der Gründer der Afrika-Inland-Mission. Nach 3 Jahren war einer noch übrig geblieben vom Team der 8. Und das ist heute die größte evangelische Kirche von Kenia. Die Kirche von ganz Ostafrika bis in den Sudan hinein. Der Präsident von Kenia, Arab Moi, besucht heute einen Gottesdienst. Jeden Sonntag der Afrika-Inland-Kirche. Eine ganz modig evangelistische Kirche dort. Sehen Sie, wir sind doch immer wieder Christen, wir hätten da abgebrochen und sagen, jetzt hat es Gott bestätigt, dass es nicht sein soll und so. Gott will uns prüfen, ob wir nur noch seinem Wort glauben, nur noch seinem Wort glauben. Und das ist die Reife des Glaubens. Du hast mir zugesagt, wie wir es gerade im Lied gesungen haben. Keiner wird zu Schanden, der aufs Wort Gottes hat. Ob ich es fühle, ist doch nicht wichtig. Und darum sind wir gegen das Wohlfühlchristentum und es ist gar kein Wunder, dass wir heute wundersüchtig sind in einer Zeit, wo wir im Überfluss leben, im Reichtum, im Wohlstand, wie kein anderes Volk der Welt. Gerade dort wollen wir das letzte Quäntchen an Krankheit, das uns noch heimsuchen, auch noch wegnehmen. Wir haben ja kaum mehr Gefährdungen, weil für alle Situationen ein Sozialstaat und eine Sozialordnung aufkommt. Und Gott will uns irgendwo prüfen. Unser Glaube ist wie im Gewächshaus, da wird die Temperatur richtig eingestellt und da kann man bloß noch unter ganz besonderer Behütung irgendwo glauben. Wir können Erfahrungen haben, wir dürfen uns erfreuen an den Erfahrungen, aber unser Glaube ruht nie auf den Erfahrungen, sondern auf dem Wort Gottes, dem wir trauen. Noch das vierte: Leiden eröffnet großartige Aussichten. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet, damit ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Aha, wenn es Jesus gefällt, dann werden wir mal sehen. Ah, wie hätte so ein Peter Scott sich gefreut, wenn er diese Ernte gesehen hätte. Hat sie nie gesehen. Ging fast bei allen großen Reichsgottesarbeitern so. Die haben nie die Ernte gesehen, die sie gesät haben. Die Worte Gottes sind Schecks, die müssen Sie einlösen und Sie können sich mal im Himmel dran freuen und sagen, ich habe auch in meinem Leben so der Verheißung Gottes nachgeglaubt und habe gewusst, er wird es dann einmal einlösen. Und dann können Sie ungeniert an der Linie des härtesten Widerstandes weitergehen. Sie brauchen gar keine Sorge haben. Wer euch verachtet, sagt Jesus, der verachtet mich. Und wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, dann will ich euch auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bitte, Treue ist gefordert. Und da ist was falsch in unserem Denken, wenn wir das anders wollen. Darf ich nochmal eine Geschichte erzählen? Wir setzen hier einfach die Predigt vom Erscheinungsfest auch nochmal fort. Vielleicht können Sie die Geschichten dann immer alle fassen, aber vielleicht ein bisschen. Die ersten Missionare, die nach den langen Jahrzehnten der Abschottung Äthiopiens überhaupt das Land erreichen durften, kamen 1927 in dieses Land. Darunter war ein Arzt, Dr. Lembi, der hat seine amerikanische Staatsangehörigkeit aufgeben müssen und lebte ohne Pass, was das heute bedeutet, das kann man sich gar nicht vorstellen, nur um den Zugang nach Äthiopien zu gewinnen. Hat das Vertrauen des Haile Selassies gewonnen und hat sofort diese Missionare der Sudan Interior Mission nachgezogen, die im Süden gearbeitet haben bis zum Jahr 1935. 8 Jahre. Wolaita, Wolamo, das sind die Orte, wo auch wir heute die vielen Verbindungen nach Äthiopien haben. Und sie haben in der Arbeit fast keinen Erfolg erlebt. Das war ein ganz schwerer Boden. 1935 begann der Abessinienkrieg von Mussolini, der italienische Diktator. Und es war sehr gefährlich und die Botschaften haben sofort alle ausländischen Arbeiter rausgerufen. Der Leiter dieser Mission, Roland Bingham, sagte zu den Missionaren, ihr steht unter einer größeren Autorität als die des Königs von England oder des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Entscheidet mit eurer Autorität, des lebendigen Herrn Jesus, was ihr tun wollt. Die Missionare sagten, wir bleiben. Sie blieben 2 Jahre, war sehr, sehr schwer, aber hatten am Ende dieser 2 Jahre 48 Leute taufen können. Das war alles. Sie haben die Zeit benutzt, um diese jungen Christen zu schulen, sagt das Allerwichtigste. Und es war für sie ein ganz furchtbarer Moment, als sie sich verabschiedet haben. Die winkten da noch hinterm Berg und die dachten, die werden untergehen. Und tatsächlich, als diese Mussolini-Truppen dann kamen, haben die als erstes diese 48 Christen in die Haft genommen. Jeder hat 100 Peitschenhiebe bekommen, einer sogar 400. 3 sind sofort an diesen Peitschenhieben gestorben. Die Christen kamen aus der Haft gar nicht mehr raus. Sie konnten überhaupt nichts tun, als ganz wortlos einfach dieses Leiden zu ertragen. Als 1942 dann die Schlacht geschlagen war und die amerikanischen Missionare wieder nach Abessinien oder Äthiopien, sagen wir heute, zurück konnten, schickten sie Boten voraus und sagten, meldet, vielleicht findet noch jemand. Weiß ja nicht, ob noch jemand da ist von diesen Christen. Hat jemand doch noch überlebt? Und dann am Morgen kommen plötzlich Menschen über den Berg. Sie denken, es ist Markt, das ist doch gar kein Markt. 10.000 waren Christen geworden. In der schlimmsten Zeit des Martyriums. 100 Gemeinden waren gegründet worden. Von diesen schwachen äthiopischen Christen. Und das ist diese Wort des Lebenskirche, die größte evangelische Kirche Äthiopiens, mit der wir immer so eng in Verbindung sind seit vielen, vielen Jahren. Und gerade in der letzten Woche waren unsere Mitarbeiter in unserem Werk wieder ganz begeistert und erregt, wie wieder einer da war und erzählt hat, was sie alles in der kommunistischen Verfolgung durchlitten haben, die gar keine große Kirchenorganisation haben, aber so ungeheuer viel Evangelisten aussenden. Und das ist im Leiden gereift. Ich erzähle Ihnen jetzt gar nicht von den Krankheiten, aber ich mache das ganz bewusst so, weil die Kranken unter uns oder die Trauernden oder wer sonst einen Schmerz hat durch Schwierigkeiten im Berufsleben, der kann das in seine Lage übersetzen und sagen, ich möchte auch so reifen in der Hitze, geprüft werden, ob mein Glaube wirklich durchträgt und fest wird. Das ist doch wunderbar, was Gott tun kann. Mein letzter Punkt, lasst uns den ewigen Gott ehren. Lasst uns den ewigen Gott ehren. Man kann Gott auch Schande bereiten. Man kann Gott Schande bereiten. Das steht hier. Oft werden wir leiden müssen, weil wir vielleicht mit spitzer Zunge andere verletzen. Oder weil wir Unrecht handeln. Oder weil wir versagt haben, weil wir auch gesündigt haben. Wir müssen aufpassen, ob das Leiden wirklich um Jesu Willen ist. Und wenn das ist, dass wir sagen, wir tragen jetzt das Schwere auch in unserem Leben, nicht weil wir es eingebrockt haben, sondern weil es Gott uns auferlegt hat. Und da gehört viel, viel dazu vom Kreuzesweg. Dann möchte ich Gott mit meinem Leben ehren. So, wie es die Christen immer wieder tun, auch heute in Libyen oder im Iran oder in Burma oder in China. Dann wollen wir die Hitze, die uns widerfährt, tapfer aushalten und wissen, Gott kann uns auch manchmal in unserem Leben ganz hart zusetzen. Wir haben nachher einen Missionsbericht von Annette Steiner, die Missionarin aus unserer Gemeinde und den Indianern. Und es ist jetzt genau 20 Jahre her, wie diese Arbeit, die heute viel auch erleben darf, von Frucht, die Gott schenkt, von einer Ernte, die eingebracht wird. Jetzt vor 20 Jahren ist ein Missionsflugzeug abgestürzt und 7 Menschen waren tot. Man hat es nicht verstanden in Paraguay. Warum? Es wäre doch Gott ein Leichtes gewesen, sie zu schützen. Man hat auch gefragt, war es nötig, dass die fliegen? Aber im Busch kommen sie ja gar nicht anders weiter, als dass sie da irgendwo beweglich sind. Und Sie können das bei all den verschiedenen Werken immer wieder beobachten. Und das will Gott auch in Ihrem Leben auf den Punkt bringen. Und freue mich, wenn es Ihnen heute gut geht, wenn Sie einen herrlichen Sonntag haben, wenn Sie fröhlich aus dem Pullen schöpfen können, dann freuen Sie sich dran. Aber dann nehmen Sie doch Anteil an denen unter uns und in der Ferne, die Gott ins Leiden geführt hat. Dann wollen wir umso mehr Fürbitte wahrnehmen und für die beten, die so im Feuer in der Hitze sind und beten, dass die fröhlich dort ihren Herrn bekennen. Wie kann man denn das machen, dass man Gott ehrt? Sie sollen ihre Seelen dem Schöpfer dem Schöpfer befehlen, dem Herrn, dem sie gehören. Und da müssen Sie wissen, Gott führt super alles hinaus. Der macht es auch bei Ihnen ganz toll. Das ist Glaubensfreude, weil wir wissen, dass die Liebe Gottes uns gilt und dass wir uns geborgen wissen können in der Hand dieses Herrn, der uns nicht loslässt. Amen. Und nun singen wir von dem Lied, der du zum Heil erschienen, 412, das Lied von Albert Knapp. Da singen wir den Vers 5 und den Vers 7 und 8. Vers 5, 7 und 8 von 412.
wollen beten.
Lieber Herr Jesus Christus, das freut uns, dass du alles in deiner Hand hast. Du hast auch die Zeit und die Stunden bemessen, wenn du uns die Bestätigung unseres Glaubens erleben lässt, wenn wir Erfahrungen machen dürfen, und wir haben auch so viel Bestätigungen erfahren. Doch alle unter uns, die jetzt im Warten sind, die musst du stärken durch dein Wort. Und wir sind so froh, dass dein Wort wahr und gewiss ist, dass wir uns dran halten können im Leben und im Sterben, wenn wir auch nichts mehr fühlen von deiner Macht. Du führst uns doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wir wollen jetzt Fürbitte tun, auch für die unter uns, die im Leiden sind, die Kranken, die Alten, die sich aufs Sterben vorbereiten, die Schwermütigen und die Bedrückten, die Einsamen. Ja, Herr, wir wollen ihnen dein Wort sagen und dich bitten, dass du dein Wort in den Herzen bekräftigst, dass du durch deinen Geist dein Wort erleuchtest und es hell machst dort, dass Menschen es fassen und verstehen können. Und wir bitten dich auch für diese Welt, wo deine Boten überall tätig sind, gerade oft an den finstersten Örtern, wo so schreckliche Not herrscht. Gib doch, dass sie auch ausharren können und deines kommenden Reiches warten. Du kannst dein Reich auch dort bauen, wo menschlich und äußerlich alles verloren erscheint. Hilf uns, dass wir nicht zurückweichen, auch hier in unserer Arbeit, auch hier im Zeugnis, wo wir oft viel Widerspruch erfahren, sondern halte uns fest bei dir und deinem Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 53, die Verse 6 bis 8. Gleich im Anschluss drüben im Gemeindehaus berichtet Missionarin Steiner, über die Arbeit in Brasilien und den Indianern, deutschen Indianer Pioniermission mit Dias 30 Minuten. Nur, dass Sie es einplanen können, dass es noch reicht zum Kochen zu Hause und so weiter. Gleich drüben, und wir sind jetzt doch im oberen Saal, im ersten, im sogenannten kleinen Saal, im Obergeschoss des Gemeindehauses. Gleich jetzt, 11:15 geht's los. Dann beginnt morgen Abend die Allianzgebetswoche, liegt auf Ihren Plätzen auch das Programm oder liegt hinten noch auf, das steht auch im Notizenzettel drin. Wir wollen das Opfer heute für die Arbeit von Annette Steiner in der deutschen Indianerpioniermission hier geben. Wo Sie in Lateinamerika hinschauen, ist ganz, ganz groß, was Gott gewirkt hat. Aucas und Quechuas, noch vor 20 Jahren Stämme, die niemand erreichte, heute 60.000, 70.000 mutig bekennende Gemeinden. Gott hat eine Ernte aufgehen lassen aus dieser mutigen Saat. Viele erinnern sich auch noch an das Blutopfer der Auca-Missionare. Und das alles war der Weg, wie Gott seine Gemeinde baut. Dann ist ja von der Gemeinde mit Stefan Fett angeboten im März diese Reise nach Vietnam. Da ist jetzt Abschluss, das wäre heute der letzte Termin, wenn noch einer mit wollte. Ich wollte das nur hier mitteilen. Die Reisegruppe steht. Falls sich noch einer anschließen wollte, müsste er sich heute mit Stefan Fett in Verbindung setzen. Er ist bei einer Aussendung heute von einem Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte, aber hat den Anrufbeantworter geschaltet, dass Sie sich dort gleich melden. Dann wird getauft im Taufgottesdienst um 11:45. Miriam Seilach, Moosberg aus der Haufstraße 12 und bestattet wurde in der vergangenen Woche. Frau Friedel Stiefel, 94 Jahre. Sie war jetzt im Altenheim in Ahlen und wohnte früher in der Deinigerstraße 7. Sie war Erzieherin und Jugendleiterin und sie hat sich für diese Bestattungsfeier das Wort ausgewählt. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Sollen Sie auch erfahren, was das für eine Kraft ist, auch wenn Sie durch schwierige Zeiten gehen. Die Kraft, die selig macht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Da singen wir es noch miteinander, das schaffen wir auch. Amen, Amen, Amen. Ich habe eine Erkältung, ich möchte Sie verschonen mit meinem Handschlag. Jetzt geben Sie doch Ihrem Nachbar beim Rausgehen einen Handbatsch. Das ist doch auch mal schön. Gell, dann stecke ich Sie nicht an.